Sie hören den Kurier.
Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die Energiekosten explodieren. Das bekommen wir alle zu spüren. Wenn nicht jetzt, dann wohl bald. Wenn man sich im Bekannten- und Freundeskreis umhört, verzichten viele ganz bewusst immer noch aufs Heizen. Die Sorge vor den Kosten ist groß. Keine Frage, für Geldbörse und Umwelt ist das gut. Und damit können wir alle dazu beitragen, Energie zu sparen, was angesichts der Eskalation im Ukraine-Krieg durchaus wichtig ist vor dem Winter. Aber dennoch, die hohen Energiekosten sind ein Problem, auch für die Unternehmen. Zusätzliche Wirtschaftshilfen, um die hohen Kosten abzufedern, sollen den Betrieben helfen. Doch eine Einigung zu diesen Hilfen zwischen Türkis und Grün ist immer noch nicht da. Doch warum dauert das so lange? Unter anderem diese Frage haben heute Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer und Wirtschaftsredakteur Martin Mayrath dem österreichischen Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP gestellt. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 22. September und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Ohne neue Hilfen könne das für ganz viele in der Pleite enden, hat der Präsident der Wirtschaftskammer, Harald Mahrer, Ende August gewarnt. Und neue Hilfen für die Unternehmen, um die hohen Energiekosten zu stemmen, sollen kommen. Die Frage ist eben, nur wann? Bis jetzt gibt es anscheinend zwischen den beiden Regierungsparteien immer noch keine Einigung. Und das, obwohl die Hilfen eigentlich bald ausgezahlt werden sollten. Die Grünen fordern nämlich zum Beispiel, dass jene Betriebe, die eine Energieförderung beantragen, auch einen Energiesparplan vorlegen. Auch auf Managerboni soll verzichtet werden und auch andere wichtige Punkte sind laut ihnen bis jetzt noch nicht geklärt. Wann wird es also endlich soweit sein, dass diese Punkte geklärt sind? Und wer wird dann wann und wie entlastet werden? Kurier-Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer und Kurier-Wirtschaftsredakteur Martin Mayrath haben den Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP heute zum Interview geladen. Was der Minister zu den Wirtschaftshilfen, warum eine Einigung dazu so lange dauert und wie es um den innerkoalitionären Streit bei dem Thema steht, zu sagen hat, hört ihr jetzt im Interview.
Herr Bundesminister, was die hohen Energiekosten angeht, haben Sie gesagt, es wird eine Hilfe geben. In der Wirtschaft steigt die Nervosität. Im Juli gab es ein Gesetz und Sie verhandeln nach wie vor mit dem Koalitionspartner. Was dauert so lange?
Ja, es geht um die Richtlinien dieser Förderung, die jetzt ausgearbeitet werden müssen und sie sind praktisch fertig. Es geht um einige Kleinigkeiten. Ich appelliere an alle jetzt möglichst rasch hier diese Richtlinien fertigzustellen. Wir müssen die dann auch noch zur Notifizierung an die Europäische Kommission schicken. Das dauert ohnehin dann noch ein bisschen und wir müssen dann möglichst rasch mit der Beantragungsmöglichkeit beginnen und mit der Auszahlung, weil es viele Betriebe gibt, die im Moment einfach große Schwierigkeiten haben. Die Preise für Energieträger vor allem sind stark gestiegen und jetzt geht es einfach darum, da ein bisschen abzufedern. Es geht ja eh nicht um einen Ausgleich, es geht um eine kleine Abfederung, um Betrieben jetzt über diese schwierige Phase zu helfen. Der nächste Schritt aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig wäre dann aber auch die Preise wirklich auf europäischer Ebene bei Strom vor allem vom Gas zu entkoppeln, damit wir auch mittel- und langfristig die Betriebe etwas besser durch diese schwierige Zeit bringen können.
Dazu würde ich gerne später kommen, aber soweit ich weiß, ist bekannt, die Anträge sollen ab Oktober, noch im Oktober gestellt werden können. Ausbezahlung soll noch heuer erfolgen. Kosten soll das Ganze etwas mehr als 1 Milliarde. Aber noch weiß man nicht, wer was bekommen soll. Was sind da die Rahmenbedingungen? Worauf können sich Unternehmen einstellen?
Also es ist so, dass es verschiedene Stufen gibt. Da gibt es verschiedene Antragsmodalitäten. Letztlich kann man sich darauf einstellen, dass der Anstieg der Energiekosten, und das betrifft nicht nur den Strom, auch Gas und wahrscheinlich Treibstoffe, zu einem gewissen Prozentsatz dann gefördert werden kann. 30% ist vorgesehen im Beihilferahmen, also ungefähr ein Drittel des Anstiegs der Kosten kann unterstützt werden. Und wie gesagt, je nach Größe gibt es unterschiedliche Voraussetzungen. Die Europäische Kommission muss genehmigen. Davon hängt es auch ab, ob wir es dieses Jahr noch schaffen. Wir werden versuchen, so rasch wie möglich auszuzahlen, aber es ist nicht ein Antragsverfahren. Das ist etwas komplexer als die Strompreisbremse, aber das muss komplexer sein, weil Betriebe sehr unterschiedlich sind. Dafür gibt es aber auch eben die Förderung von Kosten für andere Energieträger, nicht nur für Strom. Das ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen.
Es gab ja bei Ihnen da verschiedenste Bedingungen, die diskutiert worden sind, unter anderem die Managerboni und vor allem auch die Energiesparberatung. Was können Sie sich denn alles vorstellen, was können Sie sich überhaupt nicht vorstellen? Weil daran hapert es ja momentan.
Ja, letztlich glaube ich, muss man die Förderungen in gewisser Weise ähnlich behandeln wie damals bei den COFAG-Förderungen. In dem Fall ist es tatsächlich die AWS, die das abwickeln würde, also unsere eigene Förderbank. Es gibt kein eigenes Vehikel dafür. Aber es gab nämlich bei der COFAG auch gewisse Bedingungen. Es gibt auch gewisse Bedingungen, die vorgeschrieben sind auf Basis des europäischen Beihilferahmens. Die müssen wir nicht einhalten. Und dann ist die Frage, gibt es ganz spezifische Bedingungen, die jetzt für diese Energiesituation relevant sind. Wichtig ist natürlich auch, dass sich alle Betriebe verpflichten, möglichst sparsam mit Energie umzugehen. Auch dort ist, das gilt das Gleiche wie bei Haushalten. Je weniger Energie wir verbrauchen, desto besser kommen wir durch diesen Winter. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass das funktioniert. Aber das sind noch Details, die noch ausgearbeitet werden, wo wir drüber sprechen im Moment.
Und wie wird das kontrolliert, wer wie sparsam damit umgeht? Gibt es da Auflagen oder gibt es da einen Anteil wie bei der Strompreisbremse, der maximal gefördert wird?
Also es ist klar, dass nur der Anstieg der Energiepreise gefördert werden kann und der Anteil davon, das ist klar. Der Rest ist eben auch eine Frage der Praktikabilität. Das ist immer eine Abwägung zwischen möglichst unbürokratisch sein, das wäre mein großes Ziel natürlich, weil das Aufwand verursacht, auf der anderen Seite natürlich auch sicherzustellen, dass die Hilfen treffsicher sind, genau die treffen, die sie wirklich brauchen und eben nicht für Dinge verwendet werden, die jetzt nicht notwendig sind unbedingt.
Aha. Apropos, wie geht das mit den vielen KMUs? Die sind ja nicht alle gleich betroffen.
Ja,
wie
natürlich
hilft man denen treffsicher?
Also wir werden versuchen, gerade für die ganz Kleinen eine Erleichterung mit Pauschalierungen zum Beispiel zustande zu bringen. Das, glaube ich, wäre auch wichtig. Das ist so ähnlich wie bei der Strompreisbremse für die Haushalte. Das macht bei Unternehmen keinen Sinn, weil sehr unterschiedliche Stromverbräuche natürlich vorhanden sind. Das kann man also nicht so leicht wie bei den Haushalten machen. Aber die Möglichkeit einer Pauschalierung wäre vielleicht eine Lösung. Also dass man gerade bei ganz Kleinen, die jetzt insgesamt relativ wenig Förderung bekommen würden, da eine Vereinfachung zustande bringen. Auch das hilft natürlich. Also wir haben ja die ganze Bandbreite von ganz großen Unternehmen, die große Schwierigkeiten haben aufgrund der Energiekosten jetzt, und die ganz Kleinen, die große Schwierigkeiten haben. Und das ist die große Herausforderung in diesem Rahmen, da alle einigermaßen auch adäquat proportional zu berücksichtigen. Also es ist keine ganz einfache Geschichte, weil das auch noch nie existiert hat in Österreich, eine Förderung für Energiekosten. Das ist was ganz Neues, was wir hier aufsetzen.
Sie haben begonnen mit etwas weniger als einer halben Milliarde Fördervolumen, dann hat man das über eine Milliarde gehoben. Die Industriellenvereinigung sagt mittlerweile, na, es wird auf jeden Fall mehr als 2 Milliarden, vielleicht sogar 2,5 Milliarden brauchen. Wovon gehen Sie jetzt wirklich aus?
Ja, das ist die große Schwierigkeit, weil es eben noch nicht gibt. So ein Instrument gibt Schätzungen. Wir hatten im Gesetz im Juli 54 Millionen vorgesehen, jetzt sind die Preise weiter gestiegen. Das heißt, aus meiner Sicht ist das klar über 1 Milliarde, was das kosten wird. Aber wir müssen da flexibel bleiben. Klar ist, dass Förderungen, die Unternehmen zustehen, auf Basis einer Förderrichtlinie auch ausbezahlt werden müssen und dass es hier keinen Wettkampf für die Zeit geben kann. Und da gibt es auch Einigkeit in der Bundesregierung insgesamt, dass das nicht der Fall sein sollte mit dem Bundeskanzler, mit dem Finanzminister. Also es ist klar, dass die 54 Millionen nicht ganz reichen werden.
Und die 2,5 Milliarden?
Ja, also jetzt kann man sich vorstellen, dass irgendwo die Zahl dazwischen liegen wird.
Es gab den ehemaligen Verbundchef Anzengruber, der in den letzten Tagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, gesagt hat, das ist jetzt eine einmalige Übung, die die Gesellschaft und die Politik machen. Aber das kann man einmal machen und 2023 werden wir auch Energie brauchen und 2024. Also wie rüsten wir die Wirtschaft für die kommenden Winter, also nicht nur für den, sondern für den nächsten und übernächsten Winter?
Ich glaube, das ist die zentrale Frage, wo wir jetzt auch das Hauptaugenmerk darauf legen müssen, wenn das jetzt erledigt ist, diese Richtlinie. Wir haben eine Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Europa, nicht nur Österreich. Die Energiekosten sind hoch. Im Moment kleben wir da Pflaster drauf. Die muss irgendjemand bezahlen, die kommen nicht von irgendwo her. Also der Steuerzahler, die Steuerzahlerin bezahlt das. Und dann geht es darum, dass man die Blutung stillt. Die Blutung sind die hohen Energiepreise. Und wir müssen es schaffen auf europäischer Ebene. National geht das nicht. Gerade beim Strom, das ist im Moment der Faktor, wo man am meisten Einfluss hätte, über eine Entkopplung vom Gaspreis und dem Strompreis. Das heißt, das Gas, das für die Verstromung verwendet wird, zu bezuschussen um dann den Strompreis etwas nach unten zu bringen und vor allem auch Planungssicherheit zu geben, damit die Unternehmen wissen, so und so viel wird der Strom kosten und nicht mehr. Im Moment ist ja gerade die große Unsicherheit mit den großen Preissprüngen für viele Unternehmen auch eine große Schwierigkeit, auch für größere, weil die Absicherung dieser Volatilität sehr kostspielig ist. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Veränderung der europäischen Regeln. Der Vorteil eines Gaspreisdeckels für die Verstromung wäre tatsächlich, dass man damit auch das Marktdesign nicht ändern müsste. Und damit könnte man das auch relativ rasch machen. Man muss sich nur einigen, wer die Differenz zum Großhandelspreis bezahlt auf europäischer Ebene. Da müsste es einen Mechanismus geben. Aber der Bundeskanzler setzt sich massiv dafür ein, spricht mit seinen Staats- und Regierungschefskollegen und Kolleginnen, der Finanzminister und auch ich. Ich glaube, das wäre eine wichtige Lösung. Wir müssen die Kommission dazu bringen, hier möglichst rasch einen Vorschlag vorzulegen.
Apropos die europäischen Staaten und das Vorgehen oder der Umgang mit Krisen, es hat sich in den letzten Jahren massiv geändert. Es wird in die Wirtschaft eingegriffen in einem Ausmaß, das bis vor ein paar Jahren vollkommen undenkbar war. Also es gab die Covid-Hilfen, jetzt gibt es die Energiekrise. Die Dekarbonisierung braucht auch Geld, weil auch diese Programme werden alle gefördert. Ist das ein Paradigmenwechsel im Sinne von hin zu mehr Lenkung, stärkere Eingriffe in die Wirtschaft?
Ich glaube nicht persönlich, aber das wird man vielleicht im Nachhinein besser beurteilen können. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei Dingen. Auf der einen Seite die Unterstützung von Investitionen in die Zukunft. Da wird es aufgrund der Energiewende natürlich etwas mehr brauchen, weil man einfach investieren muss jetzt, um möglichst rasch unabhängig zu werden und dann auch die Klimaziele zu erreichen. Auf der anderen Seite war Covid schon sehr spezifisch, weil da natürlich der Staat per Verordnung Geschäftstätigkeit untersagt hat, weil er zusperren musste aufgrund der Lockdowns, aufgrund der Pandemieausbreitung. Und deshalb war klar, dass das irgendwie entschädigt werden muss. Jetzt im Moment geht es einfach um ein Abfedern bei den Unternehmen, aber sehr, sehr stark nicht um einen Ausgleich bei den Haushalten. Wir versuchen, Kaufkraft zu erhalten bei den Haushalten. Die Unternehmen sind in einer schwierigen Sandwich-Position. Sie haben höhere Kosten, können die nicht sofort in Preise weitergeben. Da muss man sie jetzt unterstützen, aber das ist für mich kein Paradigmenwechsel. Grundsätzlich ist das, Sie haben es gesagt, davor nicht auf Dauer möglich. Man muss es schaffen, mit der Situation umzugehen. Das ist jetzt eine Übergangsphase, wo wir unterstützen, aber dann muss es ein neues Preisdesign geben und auch langfristige Lösungen für den Industriestandard, vor allem Europa.
Aber eine Änderung besonders des europäischen Strommarktsystems würde Jahre dauern, sagen mir alle Experten. Die Strompreisbremse für Haushalte gilt jetzt bis Mitte 2024. Sprich, was ist, abgesehen von dem Pflaster sozusagen, der Zeithorizont für strukturelle Veränderungen? Wie schnell muss das gehen auch?
Also wie gesagt, die Bezuschussung von Gas, das verstromt wird, könnte man relativ rasch beschließen. Das wäre keine Veränderung des Spannungsbereichs. Genau, machen das und ja. Man kann das leicht anpassen für Europa. Das könnte man relativ rasch implementieren. Da gibt es jetzt keine großen Schwierigkeiten, was das Marktdesign betrifft. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man dann viel am Marktdesign ändern müsste. Was man machen muss, klarerweise in Europa, ist alternative Bezugsquellen, vor allem für Erdgas, zu finden. Das passiert ja. Wir haben unsere Erdgasabhängigkeit von Russland auf unter 50% reduziert. Und man muss natürlich auch die Erneuerbaren so schnell wie möglich ausbauen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, wo wir jetzt auch in der Regierung massiv die auch gesetzlichen Rahmenbedingungen beschleunigen wollen, ist einfach der Ausbau erneuerbarer Energien plus Leitungen, Infrastruktur, die notwendig sind. Ich glaube, da müssen wir uns ein Augenmerk drauflegen, weil dann kann man schon in 2-3 Jahren viel, viel unabhängiger sein, als das wir jetzt sind. Und wir sehen, wie rasch das geht. Wir sehen auch, dass die Industrie zum Beispiel im Jahresvergleich doch relativ viel Gas eingespart hat, sogar im Sommer, wo nur die Industrie mehr oder weniger Gas verbraucht. Und das zeigt, dass obwohl die sehr effizient schon sind, weil das ja hohe Kosten sind, die dort entstehen, dass trotzdem noch Einsparpotenzial besteht. Also man sieht schon, alle passen sich an und die hohen Preise sind jetzt natürlich auch ein großer Anreiz, um weiter zu investieren in Dinge, wo wir in Zukunft wissen, die Kosten werden nicht so stark steigen oder sie werden nicht abhängen von politischen Entscheidungen, die in Moskau getroffen werden oder in einer anderen Hauptstadt weit außerhalb von Europa.
Ich möchte ganz kurz noch da anschließen, wo der Kollege begonnen hat, nämlich die Frage der Preise. Die Briten, ja jetzt eigentlich für Marktliberalität bekannt, haben Preise sozusagen normiert. Schließen Sie das weiterhin aus, dass das Sinn macht oder in welche Richtung könnte es da gehen?
Ich bin immer skeptisch, wenn es darum geht, dass man Preisfestsetzungen, Höchstpreise als Allheilmittel sieht. Wir haben ja auch in gewissen Bereichen ganz spezifisch Höchstpreise bei Mieten, bei ähnlichen Dingen. Es gibt also solche Fälle. Es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen, wo das auch möglicherweise notwendig sein müsste. Aber generell darf man nicht so viel davon erwarten, gerade auf Dauer nicht. Was passiert, wenn man Preise festsetzt und die Kosten steigen, dass das Angebot nicht mehr existiert, weil die Unternehmen aus dem Markt fallen oder eben woanders ihre Güter verkaufen, wo die Preise nicht festgesetzt sind. Das heißt, wir laufen in Versorgungsengpässe und gerade bei Energie, bei Treibstoffen, muss man, glaube ich, sehr besorgt sein, weil da sind Versorgungsengpässe noch viel tragischer als vielleicht in anderen Bereichen der Produkte, die verkauft werden. Also Preisfestsetzungen klingen auf den ersten Blick manchmal gut, weil man denkt, die Preise steigen nicht, man darf die Nachfrageseite nicht unterschätzen und natürlich klarweise die Mengengerüste. Und wenn wir kein Angebot haben, dann ist es noch viel schlimmer als etwas steigende Preise. Also ich weiß, das ist im Moment für viele Haushalte schwierig und ist auch schwer zu verstehen, aber man muss diese Nebenwirkungen sehen, wenn man Preise festsetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch in Großbritannien gesehen wird. Also das ist durchaus sehr, sehr gefährlich, das zu tun.
Das war ein Interview, das meine Kollegen Christian Böhmer und Martin Mayrath mit dem Wirtschaftsminister Kocher geführt haben. Und was gibt es zum heutigen Tag sonst noch so zu wissen? Am gestrigen Mittwoch hat ja der russische Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilisierung der Streitkräfte angekündigt und damit die Eskalationsschraube deutlich nach oben gedreht. Er habe die Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen, hat er in seiner ersten großen Fernsehansprache seit dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar gesagt. Die Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten beginne noch an diesem Mittwoch. Wenn ihr genauer wissen wollt, was das bedeutet, dann hört auf jeden Fall in unsere Daily-Podcast-Folge von gestern hinein. Dort hört ihr zwei Experten im Interview, die diese Situation erklären und einschätzen. Bei Protesten in Russland gegen diese Teilmobilmachung wurden bereits am Mittwoch hunderte Menschen festgenommen. Und es gibt in Russland auch bereits eine große Fluchtbewegung. Flüge in die Türkei oder nach Armenien etwa sind für mehrere Tage ausgebucht. An der Landgrenze zu Finnland haben sich die Autos kilometerweit gestaut. Großbritannien zweifelt jedenfalls an Russlands Fähigkeit zur angeordneten Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten für den Krieg gegen die Ukraine. Das Verteidigungsministerium in London hat am Donnerstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mitgeteilt, dass Russland wahrscheinlich mit logistischen und administrativen Herausforderungen zu kämpfen habe, die 300.000 Soldaten auch nur zu mustern. Und auf diese Meldung der Teilmobilmachung gibt es natürlich bereits zahlreiche Reaktionen. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat etwa am Rande der UNO-Vollversammlung in New York im Interview gegenüber der APA gesagt, Zitat, das Wichtigste ist jetzt, die Nerven zu bewahren. Wir sollten jetzt nicht in Panik verfallen. Es bleibe abzuwarten, laut Van der Bellen, welche Reaktionen die Teilmobilisierung von jungen Männern in der russischen Bevölkerung auslöse. Eine Eskalation des Konflikts konnte der Bundespräsident allerdings nicht ausschließen. Und die EU will ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich Ministerinnen und Minister der 27 EU-Mitgliedstaaten bei einem informellen Treffen wenige Stunden nach der ersten russischen Kriegsmobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg geeinigt. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sagte dazu in New York, die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zeige Panik und Verzweiflung. Zitat, es ist klar, dass Putin versucht, die Ukraine zu zerstören. Die EU-Staaten hätten nun die politische Entscheidung getroffen, neue, sektorspezifische und individuelle Maßnahmen zu ergreifen. Zudem werde die EU auch die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen, so Borrell. Über alle weiteren Entwicklungen und was es sonst noch Wichtiges zu wissen gibt, halten wir euch natürlich wie immer auf kurier.at am Laufenden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr habt einen ruhigen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.